Niemals lässt er mich allein. So haben wir gesungen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und mein Thema heute ist am 9. November 2019. Es sind 30 Jahre her, dass die Mauer fiel. Gott hat uns nicht verlassen. Er war bei uns, hat uns begleitet, hat uns beschützt, hat uns sogar gesegnet. Und gleich nach der Wende hat Gott uns eine offene Tür gegeben. Ich durfte in 11 Städten der ehemaligen DDR evangelisieren. Und dann habe ich als Aufhänger für die Evangelisation zuerst einmal den Film von dem Corrie ten Boom, Die Zuflucht, genommen und die Leute eingeladen und gesagt, ihr müsst nicht nur die DDR-Geschichte aufarbeiten, ihr sollt auch die Nazi-Geschichte aufarbeiten. Und Corrie ten Boom war im Gefängnis, hier in einem Konzentrationslager, und sie hat ja Gott erlebt und Gott hat sie durchgetragen durch die Zeit der Nazi-Zeit, und die waren im Konzentrationslager. Und dann ist etwas passiert, die kamen in einem Lager, wo Flöhe und Läuse gab. Und zuerst haben die Leute geschimpft, und da müssen wir hin. Und da sagte Betsy, Corrie, wir müssen auch dafür danken, auch für die Läuse. Und weißt du, was da passierte? Wegen den Läusen sind die Nazis nicht in die Stuben hineingegangen, die haben Angst gehabt, die würden auch Läuse kriegen. Und da konnten sie ihre Bibel lesen, die konnten beten und so weiter. Das war eine ganz tolle Zeit, auch für die Bette und Betsy. Für Corrie ten Boom und Betsy. Also diesen Film habe ich in 11 Städten, von Rostock bis nach Erfurt runter, in Potsdam, in Cottbus, in Erfurt, Magdeburg und so weiter. Und in manchen Städten sind sogar Gemeinden entstanden. Und ich bin Gott dankbar, dass wir einfach so gleich nach der Wende, noch vor der Währungsreform, und ja, diese Sache tun durften. Wir durften Jesus bekennen. Fürchte dich nicht länger. Gott ist bei uns. Wir müssen furchtlos sein und einfach unseren Weg gehen. Und aus unserem Leben mehr machen, als es ist. Auch für die Läuse solltest du Gott danken. Auch für das Schwierige, für das Komplizierte. Und mein Thema heute Abend ist, mach dein Leben wertvoll. Mach etwas Kostbares, etwas Sinnvolles. Gib deinem Leben einen Sinn. Ja, gib deinem Leben Werte. Was macht es aus, verstehst du, wenn dieses irdische Leben geht so oder so vorbei, ob du was tust oder nichts tust. Und mach etwas, das für die Ewigkeit was bringt. Gib deinem Leben echte Werte, mach aus deinem Leben was Lebenswerte, was Lohnenswerte. Ja, verewige dein Leben. Und gerade so wie Corrie ten Boom damals, sie hat ihr Leben einfach für Gott eingesetzt, ja, damals Juden gerettet in Holland, und dadurch, dass sie was Gutes getan hat, hat Gott sie auch gesegnet. Und ihr Leben war, nachdem das Dritte Reich fiel, ihr Leben ist sinnvoll geworden. Sie hat einen Sinn gehabt, die Zuflucht. Das war ihr Film, ihre Geschichte. Gott ist unsere Zuflucht. Und wenn du Gott als Zuflucht hast, dann ist es egal, was passiert. Was zählt in der Ewigkeit? Denk drüber mal nach. Was zählt wirklich bei Gott? Worauf kommt es an? Bei Gott gelten ganz andere Werte. Wozu hat Gott dich und mich geschaffen? Denk darüber nach, was ist deine Bestimmung? Was ist deine Sendung? Was ist dein Auftrag? Was zählt wirklich in einem Leben? Vor allem, wenn man am Grab steht und dann muss man die Lebensbiografie erzählen. Was war der Mensch? Wofür hat er gelebt? Nur fürs Essen und Trinken? Nur ein bisschen Sex, nur ein bisschen Vergnügen, ein bisschen Spaß? Und wofür hat er gelebt? Fürs Geld? Der Mensch nimmt nichts mit in der Ewigkeit. Für was leben wir? Was ist der Sinn deines Lebens, meines Lebens? Wofür sind wir da? Wer das nicht weiß, wofür er lebt, dem nützt alles nichts. Dem nützt nichts. Dann kann passieren, was da will, ist nichts, ist richtig. Da kann sein Leben ja gar nicht richtig gestalten, da kann nicht kreativ sein. Und Gott will, dass wir kreativ sind, dass wir unser Leben sinnvoll einsetzen, dass wir schöpferisch sind, dass unser Leben etwas bringt, was Spuren hinterlässt, und darüber will ich heute sprechen. Gib deinem Leben Sinn, mach dein Leben wertvoll. Nicht, dass du Geld zurücklässt oder ein Vermögen zurücklässt. Du solltest gute Taten zurücklassen. Taten, die von Gott gekommen sind, die Gott dir gezeigt hat. Setz dein Leben richtig ein, verwende es richtig, mach das Optimale draus und wurschtel nicht einfach so vor dir hin. Was bleibt von deinem Leben? Wir haben in der Bibel eine Geschichte. Jesus erzählt uns von diesem unnützen Knecht, der dann vor dem Herrn steht und sagt, Meister, ich habe alles getan, was du gesagt hast, und so weiter. Und dann, ja, ich bin ein unnützer Knecht gewesen. Wir sind eigentlich in dieser Welt unnütze Knechte. Wir tun nur das, was uns aufgetragen wurde und aufgetragen ist. Und deshalb frage ich mich immer wieder, tue ich das? Bin ich im richtigen Augenblick, am richtigen Platz? Tue ich das Richtige, den richtigen Menschen? Sage ich das richtige Wort? Ja, wir bleiben immer im Leben nur unnütze Knechte. Wir haben nichts reingebracht in diese Welt. Wir bringen auch nichts raus, sondern das, was wir für Gott getan haben, wo Gott uns beauftragt hat, dazu bist du da. Geh nach Nineveh, Jona. Gott hat uns auch 1988 gesagt, wir sollen nach Berlin gehen. Zuerst haben die Leute bei mir erzählt und meine Frau sogar gefragt, sind wir strafversetzt, dass wir nach Berlin gehen. Damals war Berlin eine Insel im Roten Meer. Aber Gott hat mir gezeigt, hier, da wo die Hölle ist, wo der Teufel thront, wo Satans Thron ist, dort sollten wir hingehen und dort sollten wir das Kreuz aufrichten. Und ich weiß noch, am 3. September 88 habe ich im Hochschul der Künste gesprochen und gesagt, Berlin gehört nicht den Franzosen, nicht den Engländern und nicht den Russen und auch nicht den Amerikanern. Berlin gehört Jesus. Und wir durften hier in Berlin wühlen und arbeiten. Ja, und ja, von Anfang an, 3 Wochen lang habe ich auf dem Breitscheidplatz gepredigt, bevor ich da in der Hochschule der Künste mich eingemietet habe. Ich habe keine Leute gehabt, ich musste zuerst mal ein paar Leute kennenlernen, die in Berlin rumlaufen, die Gott suchen. Und dann habe ich einen lieben Bruder gefunden, und Bruno Bese, einen alten Bruder, der hat sein Herz auf dem rechten Fleck gehabt, der war früher bei der Heilsarmee. Die Heilsarmee war nichts Gescheites hier, verstehst du? Die haben keine missionarischen Einsätze mehr gehabt, und der wollte so gerne auf der Straße gehen. Und ich habe ihn in meinen Freund gefunden, und wir haben zusammen gearbeitet. Und er mit seiner Gerda damals noch kurze Zeit, und die ist dann heimgegangen. Die Gerda hat dann so Banjo gespielt und gesungen, und wir haben Gott gelobt und gepriesen, und wir waren ein gutes Team. Gott bringt Menschen zusammen, so unnütze Knechte. Manchmal denke ich, was ist aus unserem Leben gewesen damals? Für was waren diese 30 Jahre, wo wir für Gott hier in Berlin gewirkt und gewühlt und gearbeitet haben, in den 11 Städten in der DDR gleich nach der Wende evangelisiert? Was bringt es? Ich weiß nicht, was es bringt, aber für die Ewigkeit bringt etwas. Und Gott hat zu mir vor Jahren gesagt, Johannes, unsere Arbeit ist nicht vergeblich, wenn wir es für den Herrn tun. Wenn ich nicht für eine Gemeinde arbeite, für eine Organisation arbeite, sondern für den Herrn. Was wir für den Herrn tun. Und deshalb, mir ist es so wichtig, nicht für eine Organisation oder sonst was zu arbeiten, für den Herrn zu arbeiten. Was bringt mein Leben? Viele lassen ihr Leben ungenutzt, stellen ihr Licht unter dem Scheffel, und ja, und am Schluss sind sie untauglich. Was war, wofür du gelebt hast? Was soll man eines Tages am Grab bei dir sagen? Das war sein Leben oder ihr Leben. Viele Menschen brauchen Heilung am Geist, Befreiung von Belastungen und so weiter, damit sie für Gott brauchbar werden. Viele Menschen sind belastet, nur die denken nur auf Schmalspur, die denken nur irdisch, materialistisch, vergänglich. Unser Leben soll andere Werte haben. Suche Schätze, die im Himmel sind, hat der liebe Gott gesagt. Bevor dein Leben wertvoll wird, musst du zuerst mal entlastet werden, entsorgt werden von all diesen negativen Gedanken, falschen Programmen, in denen du erzogen worden bist. Ich denke noch, so viele Leute, die aus dem Osten kamen, die haben nur Geld gesucht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich muss was Gutes tun. Und ich habe dann 100-Euro-Scheine gedruckt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich einen Text drüber geschrieben, also über den reichen Kornbauer gesprochen. Kein Mensch lebt, wenn er viele Güter hat und Schätze sammelt. Wir sollten Schätze sammeln, die im Himmel sind. Die Leute, die wollten nur Euro haben oder D-Mark damals haben. Verstehst du? Und du konntest Geld angeben und die wollten dieses Begrüßungsgeld haben, aber dann war das alles. Wenn ich die Leute anschaue, was war ihr Leben? Ja, Reisefreiheit oder dass wir ein bisschen freier denken können. Nein, unser Leben hat ganz andere Wert als nur Reisefreiheit, als nur ein paar D-Mark zu haben oder jetzt heutzutage Euro. Bevor Gott uns gebraucht und Gott segnet, müssen wir zuerst mal dieses irdische Zeug loslassen, uns von diesem irdischen Zeug lösen. Bevor unser Leben taucht und was bringt, müssen wir geistlich geheilt werden. Deine Seele, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Und so viele Menschen sind an den Seelen geschädigt. Dann kam nachher die Wende und dann kam die Strafe für die meisten, dann kam die Treuhand. Verstehst du? Da war so viel Untreue da. Verstehst du? Leute sind dann in der Warteschleife gekommen, und viele Leute, die heute noch ja leben, die haben einen Knacks in ihrem Leben bekommen. Das, was sie aufgebaut haben, das war nichts. Das war nur auch die jungen Leute arbeitslos, und einige Tausende, Millionen haben DDR verlassen, weil sie ja nichts mehr gefunden haben. Da wurden Firmen entsorgt, Firmen, die ein bisschen produziert haben. Der Mensch lebt nicht, wenn er viele Güter hat. Auch bei uns. Manche Leute denken, wir sind reich. Nein, wir sind nicht reich. Auch bei uns hier. Der Mensch hat so viel Sorgen. Das meiste, was die Leute hier im Westen haben, das ist auf Kredit gekauft. Das gehört ihnen gar nicht. Das gehört in den Banken. Also geistliches Leben, was ist das? Es ist eine Beziehung. Unsere Beziehung zu Gott muss geheilt werden. Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und doch keine Beziehung zu Gott haben? Unser Denken muss geheilt werden, nicht nur materialistisch, nicht nur vergänglich, nicht nur irdisch. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Unsere Sprache muss geheilt werden, ja, damit unser Leben wieder wertvoll ist. Und wenn du anfängst, richtig zu sprechen, nicht nur negativ, pessimistisch, neidisch und eifersüchtig, unser Glaube muss geheilt werden. Ja, unsere Einstellung, unsere innere Einstellung, unsere innere Motivation muss geheilt werden und wieder wiederhergestellt werden, dass wir Vertrauen haben, nicht nur in Menschen, nicht nur in der Regierung, sondern in Gott und nicht nur in D-Mark, sondern in den allmächtigen Herrn, Schöpfer Himmels und der Erde. Unser ganzes Wesen braucht Heilung. Aber guck mal die Menschen an, die sind kaputt heutzutage, die nichts gesammelt haben. Ihr Leben steht vor Schutt und Trümmern, vor der Asche ihres Lebens, da ist nichts mehr da. Der Wille muss geheilt werden. Ich will. Und die Menschen, die was wollen, die haben auch was erreicht. Im Irdischen wie im Geistlichen. Ich will. Die meisten Menschen brauchen Heilung in ihrer Fantasie, in ihren Träumen, in ihrem Verstand, in ihrem Sex, in ihrem Gefühlsleben. Überall brauchen die Menschen Heilung. Ausgeglichenheit, Ausbalanciertheit. Ist das wirklich alles? Und etwas, was mich zum Herrn und zum Glauben geführt war, hat, das war diese Frage, ist das wirklich alles, Johannes? Du hast Auto, du hast Mädels, du hast Arbeit, du hast Geld, ist das wirklich alles? Und ich habe gemerkt, nee, das ist gar nicht alles. Ich brauche ganz was anderes, ich suche was, aber was ist das, was ich suche? Bis mir jemand gesagt hat, Jesus. Und in Jesus habe ich einen Freund gefunden. Ich habe viele Freunde gehabt, ich bin kein einsamer Mensch. Ich habe viele Menschen als Freunde gehabt. Ich war in Vereinen, ich war in der Gewerkschaft drin, ich war aktiv. Ich habe Leute um mich herum gehabt. Aber ich war trotzdem innerlich einsam. Du kannst Menschen um dich haben und du kannst trotzdem einsam sein. Ich habe keinen Menschen. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Ich bin so glücklich und so dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Einen Freund habe ich in Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ich kann ihm alle meine Sorgen sagen, meinen Kummer sagen. Ich kann ihm alles mitteilen. Menschen werden mich nicht verstehen und die verstehen mich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, tut mir leid, was du da alles durchmachst. Verstehst du? Aber ich weiß, Jesus versteht mich. Halleluja. Und ich möchte dir von Jesus erzählen. Einfach, Jesus macht dein Leben wertvoll. Du hast einen Freund, der mit dir durch dick und dünn geht. Du kannst mit Jesus sogar Pferde klauen. Verstehst du? Du erschreckst dich vielleicht, was ich sage. Ja, Jesus wird dich nicht verraten, er wird dich nicht verwerfen. Jesus ist treu, er steht zur Seite und er sagt, ich werde dich nicht verlassen, ich bin bei dir alle Tage. Was haben wir gesungen? Niemals allein. Selbst wenn die Rosen verblühen und die Lilien auf dem Feld verblühen, wenn die Menschen vergehen, wenn die ganze Welt vergeht, wenn alles, was du hast, deine Jugend, deine Schönheit, deine Intelligenz, wenn alles vergeht und am Schluss du verblödest, verstehst du? Aber Jesus bleibt bei dir. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Das ist, was mein Leben wertvoll macht. Nur nebenbei. Wer Gott dient, dessen Wille ist geheilt, dessen Wille ist gestärkt. Und der Herr sagt, mach es, ich bin bei dir. Ich unterstütze dich, ich greife dir unter die Arme. Ich lasse dich nicht fallen. Natürlich, ich muss mein Leben leben, mein Leben gestalten. Ich muss immer den Herrn fragen, was ist jetzt dran, was ist als nächstes. Wer Gott dient, er hat keine Angst mehr vor Verlusten, vor Versagen, vor Fehler machen. Oh, ich habe einen guten Freund und den möchte ich dir bekannt machen. Dein Leben wird wertvoll, wenn du Jesus kennst. Kennst du ihn, meinen Freund? Ja, ich möchte dir einfach ihn empfehlen. Er kann auch dein Freund sein, Lob und Dank. Dein Freund, der sogar in den Konzentrationslager geht, wie bei der Betsy und bei der Corrie ten Boom. Selbst wenn Läuse da sind, die freuen sich, die singen Halleluja-Lieder, die machen Andacht, Bibelstunde in diesen Stuben, wo die Nazis nicht rein können. Weißt du, Gott benutzt sogar das Unmögliche, sogar Läuse und Flöhe, dass du deine Ruhe hast. Warum wir manchmal Probleme haben, manche Leute verstehen nicht, die denken, Gott meint es nicht gut, dass ich hier drin bin, in diesem Nest. Ja, Gott will die Bösen fernhalten, wo die gar nicht hingehen, aber da, wo die anderen nicht hingehen, da ist der Herr, da ist Gott. Und die überleben es, Lob und Dank. Dein Leben wird wertvoll, wenn deine Seele gesund wird. Und dir geht's, wie deiner Seele geht. Den meisten Menschen, ihrer Seele geht's dreckig. Ihre Seele ist unterernährt, ihre Seele ist verkümmert, verdurstet, verhungert. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Deine Seele schreit und die meisten Menschen merken das gar nicht, dass die Seele kurz beim Verrecken ist. Die Heilung der Seele ist das Wichtigste. Das ist, was dein Leben wertvoll macht. Dann fängst du an, kreativ zu sein, schöpferisch, erfinderisch zu sein. Da wirst du plötzlich bist du voller Liebe, voller Frieden, voller Freude. Der Dienst für Gott macht dein Leben wertvoll. Und du wirst glücklich. Wenn du einen anderen Menschen glücklich machst, wirst du selbst am allermeisten glücklich. Darum sagt der Psalmist immer wieder, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Gott will alle unsere Gebrechen heilen. Es gibt kein Gebrechen, was Gott nicht heilen könnte. Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Du sollst den Herrn kennenlernen. Er macht dein Leben wertvoll, dieser allmächtige Gott. Bei den Menschen ist es unmöglich, dass ein Krebskranker geheilt wird, dass jemand, der bestimmte Probleme hat, dass die Probleme einfach gelöst werden. Aber bei Gott ist alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Aber nur eine gesunde Seele kann glücklich sein, kann Gott loben, kann ja ein Segen für andere sein. Und nur eine glückliche Seele kommt in den Himmel. Unglückliche Seelen werden nicht in den Himmel kommen. Bitte denk drüber nach. Unglückliche Menschen kommen nicht in den Himmel. Im Himmel wird gelacht, gejubelt, ja, da wird getanzt und gesungen. Wenn du nicht glücklich bist, wenn du hier nicht geheilt bist, wenn dein Leben nicht ausgeglichen ist, balanciert ist, wenn die Seiten deines Lebens nicht richtig gestimmt sind, dann kommst du gar nicht in den Himmel. Was willst du als Falschsänger im Himmel zu machen, wenn du immer nur falsch singst und daneben singst? Deshalb hat Jesus zuerst mal die ganzen Klageweiber rausgetrieben, bevor er die Toten auferweckt. Du wirst nicht auferweckt, solange du nur dich unter den Klageweiber aufhältst. Ja, das ist nichts und das ist nichts. Ja, und die Deutschen sind die größten Nörgler. Eigentlich sollten wir die dankbarsten Menschen auf der Erde sein. Wir haben alles, was wir brauchen. Unsere Infrastruktur stimmt. Nun danket alle Gott. Ich habe die Zeitung gesucht, ich wollte die ganze Zeitung mir herunterladen im Internet, was von uns veröffentlicht wurde, als wir am Checkpoint Charlie gesungen haben, damals am 10. November. Wir haben gesungen, großer Gott, wir loben dich und so weiter. Und die Leute mit Kerzen in den Händen haben gesungen, dieses Ding, dieser Zeitung ist verschwunden. Ich habe nur noch den Titel gefunden von der Zeitung, also in meinem Archiv. Aber diese Zeitung gibt es gar nicht mehr, als wenn sie gar nicht erschienen wäre. Die Leute danken nicht mehr Gott. Die haben keine Lust, Gott mehr zu danken. Die sind ihnen das Danken vergangen. Nur nörgeln, kritisieren und meckern und murren. Warum hast du uns rausgeführt? Wäre das nicht passiert? Und so viele Leute sehnen sich wieder nach der Mauer. Da gibt es immer noch solche Dumme, die sich nach der Mauer sehnen. Gott hat uns rausgeführt aus Ägypten. Wir sollen nicht mehr zurückgehen, wo wir herkommen. Ja, das war doch gut. Das war nicht alles schlecht. Gewiss war nicht alles schlecht. Beim Teufel ist auch nicht alles schlecht. Der Teufel kommt auch nur mit guten Sachen. Wie es deiner Seele geht, so geht es. Deshalb, du kommst nicht in den Himmel als unglücklicher Typ. Gott sucht nur glückliche, fröhliche Menschen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Geschwister. Und da müssen wir noch trimmen, noch üben, noch drillen, dass wir uns noch mehr im Herrn freuen, viel mehr. Und da werden viele Probleme geheilt. Weißt du, da muss gar nicht kompliziert sein. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat mir gejammert, die Ohren voll gejammert. Oh, ich höre Stimmen und jetzt, so lange diene ich den Heilern, dann höre ich die ganzen Schlager, die alten Lieder, die wir früher als Ungläubige gesungen haben und so weiter. Und ich habe gefragt, lieber Gott, was soll ich der Schwester sagen? Und dann hat Gott mir etwas gesagt und gezeigt. Ja, Schwester, wenn die Stimmen wiederkommen, heb nur ganz einfach die Hände hoch. Heb einfach nur die Hände hoch. Und die Schwester hat es gemacht. Und die Stimmen waren weg. Dann erzähle ich einem Bruder, den ich in meiner Bibelstunde in Eppingen hatte, erzähle ich, der hat ein Altersheim geleitet, wie über 160 Leute, alte Leute. Und habe ich gesagt, Bruder, ich habe eine ganz gute Therapie und eine ganz gute Methode, um Kranke zu heilen. Also Leute, die Stimmen hören, die ein bisschen wirre sind und so weiter, blem, blem. Und dann habe ich gesagt, die müssen nur die Hände hochheben. Und dann hören sie die Stimme nicht mehr. Dann sagt er, das ist nichts Neues. Da kommt das Blut beginnt zu pulsieren, zu laufen. Verstehst du, die können wieder Gott loben und preisen, die Stimmen verschwinden. Und dann kam mir noch ein Bild aus dem Alten Testament. Als Moses die Hände hochhielt, siegte das Volk Gottes, sanken die Hände, siegte Amalek. Wir müssen lernen, im Sieg zu leben. Deshalb sagt Paulus, ich will, dass die Männer und die Frauen auch und die Kinder auch, die sollen an allen Orten heilige Hände hochhalten und Gott loben und preisen. Das ist biblisch.
dein Gehirn, da kommt frisches Blut, da pulsiert wieder alles, da brauchst du nicht irgendwelche Tabletten nehmen. Und diese Schwester, sie hat gesagt, überall erzählt, Bruder Matthäus hat mich geheilt, ich muss nur die Hände hochheben. Gar nichts beten, gar nichts singen und gar nichts tun. Sogar im Sitzen, wenn ich die Hände hochhalte, vergehen die Stimmen. Ja. Und kranke Seelen kommen nicht in den Himmel. Und diese ganzen komischen Stimmen, die noch in deinem Kopf sind, die müssen durchgeputzt werden, die müssen verschwinden. Das Negative kommt in die Hölle, im Untergang, in der Unterwelt. Nur heile Seelen werden Gott schauen. Nicht nur die reines Herzens sind, sondern auch gesunde Seelen. Die werden Gott schauen. So viele Menschen sind mit einer verstümmelten Seele, fühlen sich schlecht. Ja, sie sind entwürdigt, entweiht, verflucht, verdammt. Die sind, ja, schlecht. Sie hat mal schlecht geredet und das nehmen sie alle so zu Herzen. Jesus will dich heilen, will deine Seele heilen. Er heilet alle meine Gebrechen. Alles, was der Teufel in deinem, meinem, unserem Leben brechen wollte, das wird geheilt. Preis dem Herrn. Der Teufel verführt und missbraucht die Menschen, vergewaltigt und stresst die Seele. Aber dann, mir ist wohl in dem Herrn. Preis doch den Herrn. Und vielleicht bist du jetzt gerade in so einer Situation irgendwo. Heb deine Hände hoch, preis den Herrn. Auch wenn es niemand sieht, du musst nicht irgendwas vor der sichtbaren Welt demonstrieren. Der Mose saß oben auf dem Berg und die Amalekiter haben unten im Tal das gar nicht gesehen, aber er hat seine Hände hochgehoben und das Volk Gottes siegte. Der Teufel wird aufgehalten, wenn die Kinder Gottes ihre Hände hochhalten. Ja, das ist diese Macht, die Gott uns gegeben hat. Macht liegt nicht nur in Jesu Händen, Macht liegt auch in deinen Händen. Und wir sollten unsere Hände gebrauchen. Auf Kranke sollen wir unsere Hände legen. Mach dein Leben wertvoll. Du kannst niemand heilen. Du kannst niemand segnen. Aber der Herr in dir, preist dem Herrn, setzt den Herrn frei. Ausgebrannte, müde, ausgehungerte Seelen, die kurz beim Verdursten, beim Verrecken sind, die werden nichts zustande bringen. Deshalb, bevor wir was machen, unsere Seele muss erfrischt werden. Du erquickst meine Seele, Halleluja. Gott will unsere Seelen erquicken. Nur eine gesunde, reife, ausbalancierte, starke Seele, die macht unser Leben wertvoll. Ach, jetzt könnte ich rennen, jetzt könnte ich Bäume ausreißen. Das ist, wenn die Seele gesund ist. Aber wenn du schlapp bist, abgekämpft, müde und träge, dann hängst du da rum und der Teufel möchte uns träge und müde machen, dass wir einfach nur rumhängen. Du erfrischst meine Seele, du erquickst meine Seele, so heißt es im Heiligen, im Wort Gottes. Alles, was in uns ist und so weiter, lobe den Herrn. Und mach dein Leben wertvoll. Werde ein geistlicher Mensch, nicht nur ein fleischlicher, materialistischer Mensch, voller Tabletten, voller Medikamente oder was auch immer ist. Werde voll Heiligen Geistes. Und wenn wir voll Heiligen Geistes sind, da kann uns niemand mehr aufhalten. Dann tun wir das, was wir tun sollen. Und wir tun nichts Unnötiges in unserem Leben. So viele Menschen verplempern ihre Zeit, weil sie Dinge tun, die Gott ihnen gar nicht geboten hat. Wenn du die Leitung des Heiligen Geistes hast, und das ist, was dein Leben wertvoll macht, dann tust du nur das, was Gott sagt. Dann sagst du das richtige Wort im richtigen Augenblick, am richtigen Menschen, im richtigen Platz. Und dann musst du nicht die ganze Zeit alles verpulvern und verschießen. Du konzentrierst dich auf das Wesentliche. Und deshalb, wir brauchen dieses Kairos und dieses Logos und dieses Rema, das alles zusammen ineinander arbeitet. Aber dieses Geheimnis verstehen nur ganz wenige Menschen, nur wirklich fortgeschrittene und reife Menschen. Mach dein Leben wertvoll. Gib deinem Leben Werte, die Ewigkeitswerte haben. Diese Werte hier auf dieser Welt vergehen. Ist eigentlich, wenn du nichts für Gott tust und nichts durch Gott tust und Gott nichts durch dich wirken kann, ist alles ein verplempertes, verlebtes Leben. Werte, wahre Werte gelten in der anderen Welt erst, wenn du nicht mehr da bist. Im Jenseits. Ich habe meine Frau mal so, wir saßen da, haben miteinander geredet, als ich krank war und gepflegt wurde. Dann sage ich, Heidi, was war der Sinn deines Lebens? Da setzt sie sich aufrecht, sehe ich noch wie heute, und sagt, Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Das ist alles, das reicht mir. 4 Kinder. Sie lebt weiter in ihre Kinder. Und Geschwister, wir sollten ganz andere Werte setzen, nicht nur in materielle Dinge, sondern in Menschen. Materie vergeht, aber in deinem Kind lebst du weiter. Und ich habe darüber nachgedacht. Das ist wirklich das Leben. Wir leben in unseren Kindern weiter. In Menschen, die wir zu Jesus geführt haben, da leben wir weiter. Und Menschen, die durch uns gesegnet worden sind, die zum Heiland gefunden haben, in denen leben wir weiter. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann fällt uns alles andere zu. Und da habe ich etwas verstanden. Sie hat es verstanden in der Zeit, wo sie da einfach gelitten und sich wahrscheinlich so oft gefragt hat, was ist der Sinn meines Lebens? Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und die sollen wieder weitermachen. Und das ist das Leben. Deshalb, du solltest die richtige Währung kennen. Und die Währung ist Leben. Gott hat uns geschaffen zum Leben. Du sollst die Erde füllen und die Erde untertan machen. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Menschen, die, ja, mit denen du zusammenkommst. Und jedes Reich hat seine Währung. Auch das Reich Gottes, auch das Himmelreich hat eine Währung. Und das ist eine gesunde Seele. Du gibst deinen Geist weiter, deinen Frieden weiter, deine Gotteserfahrung weiter. Denn eine Frau, steht in der Bibel, wird selig werden durch ihre Kinder. Ja, sie wird selig durch Kinder kriegen. Nicht nur, dass nur Menschen geboren werden, nein, ein Kind muss hochgezogen werden. Ein Kind muss die Liebe erfahren, die Mutterliebe und alles, was die Mütter so den Kindern geben. Eine Mutter wird selig durch die Kinder, nicht durch den Herrn Jesus Christus, jetzt in aller Liebe. Auch das gehört dazu für ihre persönliche Seele. Aber die Mutter wird durch Kinder kriegen selig. Die opfert sich. Wie oft hat meine Mutter schlaflose Nächte gehabt und wir haben manchmal, manchen Tagen nicht viel zu essen gehabt, damals in der Sowjetunion und so weiter. Da hat sie auf ihr Essen verzichtet und lieber uns Kinderessen gegeben. Und wir waren damals noch 7 Kinder, das kann ich mir noch gut erinnern. Mein Bruder ist hier in Deutschland geboren. Und ja, wir waren 8 Kinder insgesamt, nur nebenbei. Aber da sehe ich noch, wie meine Mutter sich aufgeopfert hat. Lieber verzichtet, schlaflose Nächte, so wenn so ein Kind gepflegt werden musste. Und das gilt auch für unsere persönliche Seele. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich die Liebe haben und die Liebe weitergeben. Und das ist, was bleibt. Und Gott hat mir einmal gesagt, wir sollen aufhören, materielle Dinge zu scheffeln, zu sammeln und dafür zu leben. Investiere dich in Menschen. Investiere dich in Menschen. Und deshalb predige ich auch das Wort Gottes. Zu Zeit und Unzeit, gelegen und ungelegen. Einfach, das Wort Gottes muss laufen. Und irgendjemand hört das, jemand kapiert das, jemand begreift das. Und in der Ewigkeit werde ich sehen, die Leute sagen, Pastor, durch deine Worte bin ich gesegnet worden. Diese Tage, gestern glaube ich, hat mir auf meiner Facebook-Seite eine Schwester geschrieben, die kam ab und zu mal in meine Versammlung, kommt aus dem Osten, aus dem tiefen Osten, Ost-Berlins und so weiter. Und sie kann nicht so in die Gemeinde kommen, wie sie gerne möchte. Dann hat sie mir geschrieben, Bruder Matthäus, du hast so viel schon in meinem Leben getan, du hast mich ermutigt. Und wenn ich nur jemand ermutigt habe, jemand gedient habe, jemand unter die Flügel gegriffen habe, habe ich gesagt, mach's weiter, gib dich nicht auf. Das hat schon Schatz, ist ein Schatz, schon eine Perle für die Ewigkeit. Gesunde Seele. Und ich möchte, dass die Seelen von Menschen geheilt werden. Eine Bibelstelle noch dazu heute Abend, Offenbarung Kapitel 3 von Vers 14. Da sind die Worte an die Gemeinde zu Laodicea. Laodicea ist die letzte Gemeinde, die hier angeschrieben wird. Und Gott sagt, ja, ich habe das und das in deinem Leben, das und das stimmt nicht in deinem Leben. Und hier heißt es, an die Laodicea schreibt Johannes an diese Leute, da sagt er, da heißt Amen, so sei es, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Auch, dass du lieber kalt oder warm wärst, aber du bist lauwarm. Weißt du, wir wollen aufhören, lauwarme Menschen zu sein. Und ich habe gestern auch noch darüber gesprochen, die Sünde der Heiligen ist Trägheit. Trägheit, dass sie träge sind. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, Trägheit. Was glaubst du, im Reich Gottes könnte ganz anders aussehen, wenn wir nicht mehr träge sind, wenn wir Leidenschaft haben für Gott. Mach dein Leben wertvoll, ist mein Thema heute Abend. Ja, fang an, nicht nur mittelmäßig zu sein, durchschnittlich, so wie alle anderen, so Namenschristen, nominelle Menschen. Es ist nicht recht, verstehst du, so halb erlöst zu sein. Wir sollen brennen für den Herrn und nicht nur rauchen. Brennen für den Herrn, Halleluja. Unser Leben braucht Gehalt. Wir sollen für Gott wertvoll sein, nicht für die Menschen. Vielleicht, und ich möchte etwas sagen, was, vielleicht bist du für die Welt ein Doofer. Vielleicht bist du für die Welt unwertes Leben. Vielleicht, wenn du dein Leben anschaust, was ist mein Leben, verstehst du, ich zittere und ich kann nicht mal gerade stehen, ich liege die ganze Zeit, was ist mein Leben? Menschlich bist du wertlos, aber göttlich bist du wertvoll. Und du musst eines wissen, meine Seele ist in seinen Händen, mich wird niemand aus seiner Hand reißen. Und dann sagt hier der Herr an die Gemeinde, ich kenne deine Werke, aber ich habe ein Problem mit dir. Du bist weder warm noch kalt, du bist so lauwarm. Mach, dass du so oder so wirst. Sei entschieden, entschlossen, hingegeben und brennend im Geist. Das ist, was dein Leben wertvoll macht. Entschlossen sein, entschieden sein, hingegeben, brennend. Viele sind mittelmäßig nur, sie gehen in der Gemeinde, aber sie haben kein Rückgrat. Sie beten gelegentlich, vielleicht auch mal ab und zu mal ernstlich, aber sie passen nicht in den Himmel. Wenn du in den Himmel hinein möchtest, und ich glaube, dass du dort hinein möchtest, jeder von uns möchte in den Himmel kommen, aber da müssen wir ein bisschen sputen, etwas unternehmen. Ja, wir müssen brennend werden für Gott. Und sonst spuckt der Herr uns aus dem Mund und sagt, ich habe was wider dich. Und so, so ein lauwarmer, der schmeckt mir gar nicht. Ich will entweder kaltes oder heißes. Ist es hart, was ich sage? Gib deinem Leben echte Werte. Lauheit ist mit Unwahrheit behaftet. Verstehst du, man macht etwas, aber nicht so, wie man tun sollte. So Dienst nach Vorschrift. Aber Gott möchte keinen Dienst nach Vorschrift. Gott möchte entweder etwas Brennendes, etwas Echtes, etwas Wahres, etwas, wo wir zusätzlich noch was machen, extra für Gott. Und wisst ihr, Gott hat zu mir mal gesprochen, Herr, was könnten wir noch in der Gemeinde noch besser machen und so weiter. Da fliege ich nach Bukarest, nach Rumänien und dann bin ich im Flugzeug, bin eingeschlafen und habe ich im Flugzeug einen Traum gehabt, wir sollten die zweite Meile gehen. Also das Bibelwort kam mir, geh die zweite Meile. Und das war auch die Botschaft, was Gott mir gegeben hat für die Rumänen damals dort. Habe ich Rumänen, wir müssen die zweite Meile gehen. Die erste Meile muss ich so oder so gehen. Das ist mein Weg. Aber die zweite Meile, das ist etwas Zusätzliches. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich auch in der Gemeinde gleich eingeführt, wir nehmen sonntagmorgens zwei Opfer. Ein Opfer für die Gemeinde, für die Unkosten und alles, was die Gemeinde braucht. Und das zweite Opfer, wir jage nicht dem Geld nach, aber ich möchte eine Gelegenheit geben, den Menschen noch etwas zu tun, damit ihr Leben gesegnet wird. Die zweite Meile, Opfer, das ist am Schluss, das musst du nicht geben, bist nicht verpflichtet, aber du darfst es. Und wenn du die zweite Meile mit dem Herrn gehst, du solltest deinen Zehnten bezahlen, das ist berechenbar, das ist das Normale. Aber wenn du sagst, Herr, ich will noch die zweite Meile mit dir gehen, bring Almosen. Ich denke nur an die Geschichte vom Cornelius, als der hat den Herrn gesucht, der wollte Gott erleben, aus seinem Leben mehr machen, als nur ein Römer sein, ein Proselyt, ab und zu mal in die Synagoge gehen, ein paar gute Worte zu hören. Der plötzlich betete und hat so viel Almosen getan, der hat viel gefastet, viel gebetet und hat Almosen gegeben. Almosen ist das, der andere soll nicht wissen und niemand soll wissen, was du gibst. Das geht niemand was an. Und das ist, was unser Leben wertvoll macht, die zweite Meile. Wenn du etwas tust zusätzlich, was du nicht tun solltest, du solltest, du brauchst kein Zeugnis auf der Straße erzählen, Jesus lebt, Jesus ist Sieger. Das ist aber, das machst du nur aus Liebe zum Herrn. Du solltest noch zusätzlich beten. Nicht nur beten musst du sowieso, dein Vater unser. Aber noch zusätzlich dir Zeit nehmen zum Gebet. Zusätzlich Zeit nehmen zum Bibelstudium. Zusätzlich dir Zeit nehmen, um jemand Gutes zu tun. Ja, dieses zusätzliche, die zweite Meile, da liegt der Segen Gottes drauf. So viele sind lauwarm. Ja, die tanzen auf so viele Hochzeiten, sitzen zwischen so vielen Stühlen, dienen so vielen Herren, haben ein geteiltes Herz. Und ihr sagt, ich mag dich nicht. Entweder so oder so. Entweder brennend oder eiskalt. Sei lieber ein Atheist, sei lieber ein Satanist, sei lieber das und so weiter, anstatt so lauwarmer Christ, so Mitläufer. Der Laue macht sich was vor und glaubt, er ist in Ordnung, bei mir ist alles in Ordnung. Aber die Bibel sagt, du sagst, ich bin gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du jämmerlich bist und bloß bist und ein Elendhäufchen bist. Schau doch die Christen an. Ich bedauere sie. Die tun mir herzlich leid. Die meisten Christen in den Gemeinden hin und her sind ein Häufchen Elend. Sind ein Häufchen Elend. Laue Seelen sind satt zwar, ja, ich höre gute Predigten, sind überfüttert und so weiter, aber sie wissen mit dem Leben nichts anzufangen. Pastor, frag, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Nein, steh auf und tu was. Heb den Zettel dort auf, da wo er auf dem Boden liegt. Da steht so, da fängt schon im Kleinen der Dienst an. Ja, das ist nicht meine Aufgabe, das muss die Putzfrau machen. Viele Menschen haben ungesunden Appetit, die wollen nur Süßes, nur Megakick, nur Leckereien, nur die Rosinen, und die picken die Rosinen aus dem Hefezopf raus. Aber Gott sagt, wir sollten das kernige Vollbrot essen, wir sollten alles verdauen, was der Herr uns auf den Tisch serviert. Viele verschmähen die gesunde Hausmannkost, wo wirklich Nährwerte drin sind, und die wollen nur Leckereien, so Leckerles, wonach die Ohren jucken. Aber das schlichte Wort Gottes, weißt du, das Wort Gottes ist nackt. Das Wort Gottes ist knallhart. Das Wort Gottes sagt uns die Wahrheit. Möchtest du wissen, was Gott von dir denkt? Verstehst du? Stell mal vor, Gott sagt dir, was er von dir denkt. Dann fällst du in Ohnmacht. Mach aus deinem Leben mehr. Einfach hör das Wort Gottes und verwöhne nicht deinen Gaumen. Sei nicht wählerisch. Ja, suche nicht nur irgendwelche Wortdarbietungen, besondere Verkündigungen, besondere Stars aus dem fernen Osten oder aus Amerika. Fang selbst dich zu bilden. Selbst zu studieren. In dir ist der Prophet, in dir ist der Evangelist, in dir ist der Priester, in dir drin steckt alles, was du brauchst. Du solltest nur deine Bibel aufschlagen. Und wir lesen ja von Simson einmal in der Bibel, er hat mit der Delila gespielt, und da heißt es, und er hat nicht gemerkt, dass die Kraft Gottes von ihm gewichen ist. Und so viele Christen haben nicht gemerkt, dass der Heilige Geist von ihnen gewichen ist. Die heben zwar noch die Hände, aber da passiert gar nichts. Der hat es gar nicht gemerkt. Der wurde dann gefesselt, die Augen wurden ausgestochen. Und so geht es den Leuten in Laodicea. Sie merkten nicht, wie es um sie steht. Merkst du, wie es um dich selber steht? Ist dein Leben wirklich wertvoll? Hast du Ewigkeitswerte in deinem Leben? Dass du sagst, oh Vater, ich habe getan, was ich tun konnte, mehr konnte ich nicht tun, zu mehr war ich nicht fähig, aber ich habe getan, was ich konnte. Die Laodicea dienten Gott nur mit einem halben Herzen, vielleicht nur am Sonntag oder irgendwo ab und zu mal auch am Werktag, aber sonst nicht die ganze Zeit. Und du siehst, was der Teufel aus ihnen gemacht hat, eine abgefallene, laue, träge Gemeinde, das ist die Gemeinde der Endzeit. Und in der Bibel lesen wir von der Endzeitgemeinde. Ich habe ja diese Tage auch über die Endzeit sehr viel gesagt, der Endzeitmensch und dergleichen. Ich denke nur an die törichten Jungfrauen. Und wir schimpfen auf die törichten Jungfrauen. Aber die Klugen waren auch nicht besser. Die sind auch eingeschlafen. Aber glücklicherweise haben die Klugen noch Öl dabei gehabt, noch Brennmaterial gehabt für ihre Lampe. Aber die Törichten haben sie überhaupt nicht daran gedacht. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir Brennmaterial für unsere Lampe haben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist das Öl, das du brauchst. Nicht nur den Heiligen Geist, was manche Leute sagen, ist der Heilige Geist. Gewiss, auch der Heilige Geist ist das Öl, aber der Heilige Geist spricht durch das Wort, durch die Bibel. Und ich merke, dass die Leute die Bibel gar nicht lesen. Dass Leute die Bibel gar nicht studieren. Ich habe mir so viel Mühe gemacht, einfach diese Internet-Bibelschule, auf diese Seiten, ja, die stehen heute noch, über 21 Bücher habe ich in der Bibel durchgearbeitet und den Leuten präsentiert, damit sie kostenlos abrufen können. Aber die wenigsten machen davon Gebrauch. Am Anfang waren sie begeistert, die ersten drei Bibellektionen, da waren sie begeistert, Feuer und Flamme. Über 1000 Leute haben die Bibelschule mitgemacht, und dann wurde immer flacher, 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 flacher. Und zuletzt war nur noch meine Gemeinde, die Bibelschule mitgemacht hat. Ja, weißt du, am Anfang sind wir immer Feuer und Flamme. Meine Bibel sagt, mach mehr aus deinem Leben. Und wir sollen brennen sein im Geist. Und wir sollen langsam anfangen und dann brennen sein in Gott. Aber das Fleischliche, das Menschliche ist, wir sind zuerst Feuer und Flamme. Herr, ich bin da, selbst wenn wir alle sterben müssen, ich bin dabei und ich gehe mit dir mit. Und dann sind sie alle weggelaufen. Dann ist noch Jesus und so ein paar Leutchen übrig geblieben am Kreuz. Wo sind dann die Tausende, die gespeist haben, das Brot, das der Herr gebrochen hat? Wo sind da die ganzen Apostel? 70 waren zuerst am Anfang, dann waren es nur noch wenige und am Schluss sind sie 12 gewesen. Und selbst die 12, auf die konnte man sich nicht verlassen. Weißt du, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. So steht es in meiner Bibel. So viele Menschen sind selbstzufrieden. Ihr Seelenzustand ist Lauheit. Da fehlt das Feuer, da raucht es nur noch, da glimmt es nur noch. Gewiss ist in der Bibel, der Herr sagt, ich will den Glimmenden doch nicht auslöschen. Der Herr will wieder frisches Öl geben, aber wir müssen uns Zeit nehmen für das Öl. Das Öl muss gepresst werden, oder was weiß ich, wo man es herholt. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Viele kennen sich selbst nicht. Wie wirst du wissen, was dein Leben, wenn dein Leben wertvoll sein sollte oder wie das aussieht, ein wertvolles Leben, wenn du dich selbst nicht kennst? Oh, wie oft stand ich da und sagte, lieber Gott, ich bin ein armer Tropf. Ein armer Tropf, verstehst du? Ich merke vieles gar nicht in meinem Leben. Weißt du, ich brauche noch mehr von dir, Jesus. Mehr von dem Heiligen Geist, mehr von deinem Wort. Und als ich das gemerkt habe, ich brauche mehr vom Wort Gottes, mehr von der Gnade des Herrn, habe ich angefangen zu beten und zu fasten. Ich habe einfach nicht, weil ich was gebraucht habe, nein, ich wollte Gott besser kennenlernen, meinen Heiland besser kennenlernen, ihm näher kommen. Und das hat mir was gebracht, beten und fasten. Aber das können nicht andere für dich machen, das musst du selber für dich machen. Ja, viele Gläubige heutzutage sind so selbstzufrieden. Ach, ich danke Gott für meinen Pastor. Danke. Nicht nur so viel für deinen Pastor, fang an, selber was zu tun, selbst was zu unternehmen. Fang an, selbst Gott zu suchen. Viele Leute denken nicht, mit mir ist alles in Ordnung, hier wie diese Gemeinde. Und du sprichst, ich bin reich, hab genug, oh, ich brauche nichts. Ich habe den Heiligen Geist. Ja, gewiss, das ist schön, dass du den Heiligen Geist hast. Aber hast du die Gaben des Heiligen Geistes? Hast du die Früchte des Heiligen Geistes? Hast du die Werke des Heiligen Geistes? Da gibt es doch ganze Menge, verstehst du, das, was wir aufholen können und sollen. Und weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich und bloß. Du, ich brauche nichts. Also das, was, ich weiß schon alles. Und ich muss sagen, auch wenn du alles weißt, du musst immer wieder neu erinnert werden an das, was du brauchst. Ich muss mich immer wieder neu motivieren. Ich muss wieder neues Feuer fangen. Ich muss neu lernen, obwohl ich schon lange alles weiß. Als ich in Heilbronn meine Gemeinde gebaut habe, die Gemeinde ist gewachsen und dergleichen. Und ich habe sämtliche Gemeindewachstumskonferenzen, was in Europa zu finden war, besucht. Wie kann ich meine Gemeinde bauen? Wie können Menschen zum Glauben kommen? Was kann ich tun? Und dann war ich in Birmingham in England auf einer Gemeindewachstumskonferenz. Aber was die dort verzapft haben, habe ich schon lange gewusst. Schon woanders ein paar Mal gehört. Und dann bin ich spazieren gegangen, war mit einem Freund dort auf dem Marktplatz. Und da steht ein Methodistenpastor, also eine kleine Kanzel. Und dann steht da, hier spricht Pastor der ersten Methodistenkirche in Birmingham, da und dort ein älterer Herr. Und habe ich gedacht, guck mal, der predigt dort. Eine halbe, dreiviertel Stunde, nachdem er fertig war, habe ich den angesprochen. Bringt das was? Dann sagte er zu mir, mein Herr, wenn Sie zu mir am Gottesdienst am Sonntag kommen, müssen Sie rechtzeitig kommen, die Kirche ist gestopft voll. Also meine Gemeinde hat mich freigesetzt, hat der Pastor gesagt, dass ich in der Gemeinde wochentags nicht predigen muss. Ich predige nur am Sonntag in der Gemeinde und die übrige Zeit predige ich hier auf dem Marktplatz. Habe ich gesagt, Mensch, das ist doch die Idee. Und dann habe ich meine Kanzel gebaut, nach dem Muster ein paar Fotos gemacht, meine Kanzel gebaut und dann in Heilbronn das verwendet und auch hier in Berlin, als ich angefangen habe, auch diese Kanzel, das konnte zusammenklappen und dann konnte es in kurzer Zeit aufstellen, überall wo du stehen wolltest, einfach, ja, das ist erlaubt in Deutschland, so wie Musiker und Künstler, die stehen da und verstehst, und dann, wenn sie fertig sind, klappen sie ihre Kanzel zusammen oder ihr Instrument zusammen und gehen sie nach Hause. So, und das hat mir viel Inspiration, mehr Inspiration gegeben, zu sehen, wie einer das macht. Und dieser alte Herr, ja, das habe ich ihm geglaubt, hier spricht der Pastor der ersten Methodistenkirche in Birmingham. Lerne. Und du kannst nie genug lernen. Geschwister, wir leben in so einer, ja, der schnellen Zeit, das Wissen überholt sich, überschlägt sich und wir müssen lernen, höre auf Gott, frag, was Gott dir geben möchte. Und hier an der Gemeinde sagt der Herr noch, ja, merke, was dir noch fehlt. Und er sagt, nein, Herr, ich bin ganz satt, ich habe ja alles. Und hör, was der Herr Jesus hier sagt. Höre, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Was ist das? Gold im Feuer geläutert. Ja, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du anziehst und damit du deine Schande und deine Blöße zudeckst und nicht offenbar werde, dass du jämmerlich und elend bist und kaufe Augensalbe für deine Augen, damit du sehen werden möchtest. Das ist eine ganze Menge, was wir noch tun können, um unser Leben wertvoll zu machen. Gold zu kaufen. Gold ist heute was Wertvolles. Ja, saubere, reine Kleider, köstliche Kleider. Und das kannst du alles lernen, das ist etwas Geistliches, etwas, ja, was wir persönlich uns aneignen müssen. Und hier ist keine Gerichtsbotschaft, sondern Gott redet Gnade. Ich rate dir, dass du Gold kaufen würdest, das im Feuer geläutert ist. Und nicht von den Kaufleuten und Krämern ihr Gold, sondern, ja, wertvolles Gold, das geprüft ist, das getestet ist. Und dass du dann Kleider kaufst, dass du nicht bloß und jämmerlich erfunden wirst. Gold, das ist ja im Feuer geläutert, im Feuer Gottes. Und das ist, was zählt. Gold, das ist in deiner Seele. Du bist also ein Goldstück. Glaub mir das, in aller Liebe. Jeder von uns ist ein Goldstück. Wir müssen geläutert werden. An uns kleben so viele Schlacken. Ja, und das muss rausgefiltert werden, rausgebrannt werden. Ja, wir sind manchmal so neidisch, nur eifersüchtig, noch ja, schnell beleidigt. All das muss raus aus unserem Leben. Köstliches Gold, reines Gold. Und wir müssen uns noch bewähren, egal wo wir sind. Das göttliche Gold macht das Leben erst wertvoll. Ja, dieses geläuterte Gold. Gnade, die von Gott gegeben wird, ja, die durch ihn der Heiligung verwirklicht wird in unserem Leben. Aber heute wissen die meisten Leute gar nicht, was Heiligung ist. Ist ja ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess, ein Reinigungsprozess. Weißt du, bei mir, ich habe das einfach in meinem persönlichen Leben erlebt. Als ich Christ geworden bin, da sind ein paar Sünden mir ganz groß gewesen. Und das habe ich getan. Alles andere habe ich ganz übersehen. Aber dann mit der Zeit, je länger ich mit dem Heiligen gegangen bin, hat der Herr gesagt, das ist nichts und das ist auch nichts und Xell ist auch nichts und das andere ist auch nichts. Das ist, da habe ich nach und nach gemerkt. Und ich bin so froh, dass der Heiland mir nicht alles auf einmal gesagt hat und auf einmal alles gezeigt hat, was in meinem Leben verdorben, verkehrt ist, sondern so nach und nach. Und das ist die Liebe Gottes. Erlöst bin ich durch die Gnade. Weißt du, da brauche ich nicht mehr weiter zu kämpfen und suchen, Herr, erlöse mich von dem Übel. Nein, aber jetzt beginnt die Heiligung, jage der Heiligung nach, ohne welche niemand dem Herrn sehen wird. Und dann lerne ich den wahren Reichtum kennen. Ach, ich habe gedacht, ich bin schon vollkommen. Und manchmal habe ich manchmal so gedacht. Und wir haben in der Gemeinde, wo ich war, diese Gemeinde hat immer so Geschäftsversammlungen gehabt. Und da haben sie manchmal über Leute gesprochen, die nicht richtig waren. Die wurden ausgeschlossen aus der Gemeinde und dergleichen. Und dann habe ich einmal miterlebt, so eine Geschäftsversammlung, wo jemand ausgeschlossen worden ist aus der Gemeinde. Sogar da durfte er kurze Zeit beim Abendmahl nicht teilnehmen, weil er so zwielichtig lebte, nicht koscher lebte eigentlich, was die Gemeinderegeln da vorschreiben. Wurde ausgeschlossen und dann habe ich gedacht, lieber Gott, ich danke, dass mir sowas nicht passiert. Aber einfach gedankt. Und weißt du, was passiert ist? Keine 14 Tage später habe ich selber so ein ähnliches Problem gehabt, wo ich da selbst in die Sünde gefallen bin und habe gedacht, Mai, guck mal, du hast anderen gerichtet, jetzt wirst du selber gerichtet von Gott. Und ich war so froh, dass mich niemand gesehen hat, niemand dabei war, als ich das angestellt habe. Das ist, hör auf zu richten. So viele Menschen richten andere Menschen und dann fallen sie selbst in die Patsche rein. Und dann geschieht es ihnen, oh Gott, was ist mit mir passiert? Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, ich danke dir jetzt, dass du mich heiligst, nimm das weg. Stell dir mal vor, ein Bruder hätte das auf der Straße gesehen, was mit mir passiert ist. Der hätte gleich dem Ältesten erzählt und die haben gleich Geschäftsversammlung gemacht, noch am nächsten Sonntag. Und die haben gesagt, Bruder, du darfst nicht zum Abendmahl kommen, du darfst das nicht und du darfst nicht, verstehst du, die beschneiden dich dann und verdammen dich und verurteilen dich. Aber Gott ist gnädig. Gott zeigt uns nicht alles auf einmal. Und Gott arbeitet so liebevoll, in Gnade, damit wir weiße Kleider haben. Und das bedeutet, Könige und Priester, dass unser Dienst effektiv und erfolgreich ist. Ja, dass wir reich in Gott sind, das ist, was unser Leben wertvoll macht. Diese Heiligung, Stück für Stück, plötzlich richtest du nicht mehr, verdammst nicht mehr, vergleichst dich nicht mehr mit anderen Menschen, misst dich nicht mehr mit anderen Menschen. Kaufe Kleider, damit deine Blöße nicht entdeckt werde. Die Sündhaftigkeit und so weiter, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt und ja, die dunklen Stellen aus unserem Leben herausnimmt. Und dann kannst du glücklich leben, fröhlich deine Straße ziehen. Weißt, du musst dich nicht um andere kümmern. Ich möchte dich erlösen, dass du dich für andere, über die anderen Leute nachdenkst. Was machen die, was machen jene? Nein, denk über dich selber nach. Du bist für Gott wichtig, nicht die anderen. Die anderen sind nur ein so Spiegelbild manchmal für dich, dass du siehst, Mann, guck mal, was die, was der macht, was der für Sünden hat in seinem Leben, was der einem beichtet. Und dann dankst nur Gott dafür. Und der andere mit seinen Fehlern und seinen Handicaps und mit seinem Mangel und mit seinen Problemen, das ist nur ein Spiegel für dich. Also nein. Fang an, einfach nach dem Maßstab Gottes zu leben. zu wachsen, zu reifen in der Gnade Gottes und fangen Früchte zu tragen. Und was ist mit dir? Verstehst du, was ist mit dir? Lebst du sinnvoll oder bist du nutzlos, fruchtlos, armselig? Kaufe Augensalbe, heißt es hier in der Bibel, damit du sehen wirst. Kleider und so weiter. Schaff dir das an. Besorg dir das. Wie auch immer. Lieber Heiland, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich immer mehr. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und du bist erst reich, erst gesegnet, erst etwas Besonderes, wenn du innerlich reif wirst. Äußerlich gibt es so viele Scheinheilige, die laufen durch die Straßen, verstehst du, wie die Bischöfe und die Priester und so weiter. Und du kannst sagen, guck mal, das ist ein ganz frommer, ganz frommer. Aber Gott will das Herz sehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Unsere Sinnesorgane, unser Charakter, unsere Persönlichkeit, wie ist das beschaffen? Wie bewältige ich meine Krisen, meine Glaubenskrisen? Wie komme ich mit Problemen zurecht? Das macht mein Leben wertvoll, wenn ich mit meinem Leben zurechtkomme, wenn ich mein Leben gestalte. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Bin ich noch zornig? Bin ich noch jezornig? Ja, ich kenne Menschen, die haben sogar den Heiligen Geist und sind jezornig. Ich habe mal von Gott einen komischen Auftrag bekommen. Ich habe lange Zeit so einen Spruch gehabt, gerade du brauchst Jesus, auf meiner Heckscheibe und bin so durch die Gegend gefahren und habe gedacht, ich muss missionieren, gerade du brauchst Jesus, bis ich jemanden falsch überholt habe und dann kommt er mit seinem Porsche, dreht die Scheibe runter und sagt, du brauchst Jesus. Verstehst? Dann habe ich gemerkt, du, wenn du andere Leute bekehren willst, musst du selber bei dir anfangen, anständig zu leben, anständig zu benehmen. Ich habe gleich das Schild rausgetan, habe gesagt, nee, lieber Gott, ich lebe nicht korrekt. Ich fahre manchmal so schnell, ich fahre manchmal bei Rot an der Ampel durch oder was weiß ich, überhole manchmal frech die Leute und schneidet jemand die Vorfahrt und vieles mehr. Also ich kann nicht sagen, gerade du brauchst Jesus, aber dieser Porsche-Fahrer hat mich bekehrt, habe gleich rausgetan, gut. Aber dann habe ich gesagt, lieber Heiland, ich bin doch Feigling, ich soll doch einen Spruch drauf haben. Gib mir du ein Wort, was soll ich hinten auf meiner Heckscheibe schreiben? Und dann habe ich ein Bibelwort bekommen, ein ganz blödes Bibelwort, es gibt auch blöde Bibelworte und das hieß, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Ich dachte, aber Herr, das ist kein angenehmes Bibelwort. Und da bin ich eine ganze Weile mit diesem, da habe ich extra klein geschrieben, dass die Leute nicht so groß lesen, wenn ihr euch zankt und streitet, dass ihr euch nicht auffrisst. Ganz klein geschrieben, aber hinten auf meiner Heckscheibe geklebt. Ich war Gott gehorsam und ich habe einfach Frieden gehabt. Und bin da so durch Augsburg damals rumgefahren. Wenn ihr euch zankt und so weiter und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und da komme ich mal zu meinem Auto, habe ich irgendwo im Park mein Auto hingestellt gehabt, dann komme ich mal zu meinem Auto, da ist ein Zettel an der Windschutzscheibe, bitte rufen Sie uns an. Zuerst mal bin ich ums Auto ein paar Mal rumgegangen, habe nichts gesehen, keine Delle, keinen Kratzer, gar nichts. Gut, ich habe gedacht, irgendwas ist passiert mit dem Auto. Dann habe ich angerufen, habe ich gesagt, entschuldigen Sie, an meinem Zettel war Ihre Telefonnummer und ich soll Sie anrufen. Um was geht es denn? Ich möchte Ihnen danken, sagt mir, ich glaube, der Mann war das. Ich möchte Ihnen danken. Wir waren hier, meine Frau und ich, wir sind Christen, wir haben so gezankt und gestritten, wir wollen uns trennen, Ehescheidung, und das sind ja schon viele Jahre her, das war schon schlimm für manche Christen damals, die Ehescheidung ist heute noch schlimm. Aber trotzdem, wir wollten ausmachen, wer die Kinder kriegt, wie das Vermögen aufgeteilt wird und so weiter. Und dann lese ich diesen Spruch, sagt er, und das hat unsere Ehe gerettet. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und dann habe ich gesagt, danke Jesus, jetzt kann ich den Spruch wieder rausnehmen. Weil manchmal bekommen wir von Gott einen Auftrag und damit unser Leben wieder wertvoll wird. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Das gilt für Christen und nicht nur für Eheleute, sondern auch für Christen der Gemeinde, im Geschäft, in der Gesellschaft, egal wo. Die meisten Firmen gehen pleite und gehen kaputt, weil sich die Leute innen, der Innendienst sich verzankt und streitet und sich gegenseitig auffrisst. Ja, wir haben so viel, ja, wir können unser Leben zerstören oder wir können gemeinsam unser Leben wieder aufbauen. Und später habe ich diese Leute sogar noch kennengelernt, persönlich kennengelernt. Die waren extra in der Gemeinde, die haben gefragt, in welche Gemeinde gehen sie oder wo sind sie. Und dann habe ich noch kennengelernt, die waren mal bei einem Gottesdienst, die haben gesagt, sind Sie der Mensch, der mit dem Spruch unsere Ehe gerettet hat? Nur nebenbei. Du kannst Gott dienen. Da musst du nicht groß Evangelist sein und durch die Welt fahren und so 1000 predigen. Wenn du einen Menschen rettest, rettest du eine ganze Welt. So einfach ist das. Einen Menschen, einer Familie helfen, einer Ehe helfen. So, was ihr dem Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan, hat der Herr Jesus gesagt. An den Früchten soll ihr sie erkennen. Unser Leben qualifiziert sich durch Früchte, durch Endergebnisse, nicht die schönen Blätter. Ach, Blätter nur, ach, Blätter nur. Nein, auch die Frucht ist ausschlaggebend. Sind wir tauglich, verwendbar, einsatzbereit? Sind wir belastbar? Das sind die Qualitäten, die Gott an uns sucht. Das ist, was unser Leben wertvoll macht. Sind wir widerstandsfähig? Haben wir Ausdauer? Sind wir tragfähig? Können wir etwas verkraften? Viele Christen können nichts verkraften. Die können, wenn du sie nur schief anguckst, dann brechen sie zusammen. Ja, unser Leben wird wertvoll durch Qualität, nicht durch Quantität. Was gibt deinem Leben Qualität? Das ist das, was am Schluss übrig bleibt. Und wenn du ein Menschenleben betrachtest, von der Geburt bis zu seinem Tod, weißt du, da bleibt am Schluss gar nicht viel übrig. Diese innere Reife, dass du Frieden Gottes hast. Ich gehe zu Jesus. Ich habe dir Kinder geschenkt. Verstehst du, oder was auch immer ist. Herr, ich bin ein unnützer Knecht gewesen. Wichtig ist, was hast du nach dem Tod? Das wird heute gar nicht gepredigt. Der Tod wird verdrängt, irgendwo in der Klinik. Ja, was hast du nach dem Tod weiter? Wer wird in deine Spuren eines Tages gehen? Erinnert sich überhaupt noch irgendein Schwanz, wer du gewesen bist? Denkt noch jemand an dir? Weißt du, sind andere Menschen, die durch dich gesegnet worden sind, die durch dich inspiriert worden bist, was hinterlässt du für ein Erbe? Hast du andere ermutigt, so wie jetzt mit diesem Spruch hier, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst? Es war nicht viel. Es war gar nichts eigentlich. Aber ich habe nur das getan, was Gott mir aufgetragen hat. Und unser Leben wird wertvoll, wenn wir das tun, was Gott uns aufträgt. Nur das. Nicht, was wir aus dem Fleisch getan haben oder das, was wir jemand nachgeäfft haben oder nachgemacht haben. Nein, das muss vom Heiligen Geist geboren werden. Muss ein Rema sein, eine inspirierte Sache. So wie unsere jungen Leute am 9. November 89 damals, ich weiß, es war ein schlechter Tag, es hat geregnet, es war kalt, aber die wollten auch was für Jesus tun. Die einen haben plakatiert von Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz und die wollten auch was tun. Und dann haben sie Plakate gemalt, 2 Stück, aber dann haben sie keinen Mumm gehabt, auf die Mauer zu steigen. Und dann haben wir denen noch ein bisschen nachgeholfen, hoch, steigt hin, jetzt regnet es, will keiner sowieso auf der Mauer stehen, ihr steht jetzt für Jesus hier. Und dann standen sie da, die Herren dieser Welt gehen, unser Jesus kommt, verstehst? Oder Jesus lebt grenzenlos. Und die standen eine Weile, bis sie gesagt haben, ja, ist es genug schon, verstehst du? Und weißt du, da kamen Pressereporter, die haben fotografiert und es ging auch durch die Presse, dieses Bild, verstehst du? Nur die vier, fünf, sechs Jugendliche von unserer Gemeinde, die haben den Mumm gehabt, die standen auf der Berliner Mauer, ja, vor dem Brandenburger Tor als Zeugen Jesu Christi. Die Herren dieser Welt gehen, der Honecker, der Stalin, der Gorbatschow, der Bush, was weiß ich, wie die alle Burschen hießen, die gehen. Unser Herr kommt, Halleluja. Und was du getan hast in Schwachheit, nicht was du in der Stärke getan hast, ach, das können wir, ach, ich bin mutig, ich bin tapfer, da stehen so viele Leute ringsherum um dich, das kannst du, weißt du, nicht das, was du in der Einsamkeit, in der Verzagtheit, in der Mutlosigkeit, in der Demut, in der Zerbrochenheit, in der Zaghaftigkeit getan hast, das ist, was bleibt. Paulus ist nach Korinth gekommen, da haben die Knie geschlottert, das hat, als er dort gepredigt hat in Athen, und so weiter, und kommt nach Korinth und sagt, ich möchte nichts anderes mehr predigen als Christus, den Gekreuzigten. Der wollte nichts mehr, etwas Großes. Ich bin ein Theologe, ich bin ein Philosoph. Er hat dort ja, in Athen diese griechischen Helden zitiert. Und dann sagt so ein Lausbub, der sitzt da und sagt, ach, was will der dieser Lausbub hier erzählen, dieser dumme, blöde Jude hier. Verstehst du? Der hat so gespottet, dem ist alles vergangen, das Lachen vergangen. Und ich will nichts anderes mehr wissen als Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, uns aber eine Kraft Gottes. Ich weiß, als diese runtergekommen sind, die Jugendlichen nachher von der Berliner Mauer, die waren so glücklich, die waren so happy. Du glaubst gar nicht, wir sind für Jesus gestanden. Und später, als die Bilder durch die Presse gingen, da sind wir, da sind wir. Das ist nur eine Kleinigkeit. Oft ist es nur eine Kleinigkeit, was du tust. Und das ist, was dein Leben wertvoll macht, die Kleinigkeiten. Nicht die großen, weltbewegenden Dinge, die Kleinigkeiten. Ja, Gott segnet die Zerbrochenen, die nichts sind. Das Gebrochene, ja, diese Glimmen doch wird er nicht auslöschen und diesen gebrochenen, ja, Zweig wird er nicht abbrechen. Mach aus deinem Leben etwas, mach dein Leben wertvoll, was es auch immer ist. Die guten Werke. Wie heißt es in meiner Bibel? Tue deine guten Werke, lass die Menschen deine guten Werke sehen, was du tust von deinem Herzen. Denn das, was vom Herzen kommt, das geht auch zum Herzen. Und die Menschen werden den Vater im Himmel preisen. Danke, Jesus, der hat mir aus der Patsche geholfen. Der hat mir aus der Schwierigkeit geholfen. Der hat mir vielleicht 1.000 Euro gegeben für das und das. Weißt du, nicht nur für die Evangelisation für die Armen in Afrika. Wir sollen aufhören, die Menschen in Afrika oder sonst noch unterstützen. Vor unserer Haustür sind auch so viele Menschen, die Hilfe brauchen. In aller Liebe, die in Not sind, die vielleicht ihre Miete nicht bezahlen können. Wir haben eine Schwester hier in der Gemeinde gehabt, ab und zu mal kommt sie auch hier zu uns, aus Berlin-Ost, die Rente war so wenig, die hatte fast überhaupt keine Rente, nur das Nötigste fürs Leben. Und sie die konnte damals das Fahrgeld gar nicht bezahlen. Da kommt jemand und gibt ihr, glaube ich, 100 Euro Schein und dass sie in der Gemeinde kommt, aber er sagt, nicht für die Gemeinde, ich gehe für dich, damit du ein bisschen mehr hast als nur deine, ja, Sozialhilfe oder was es damals war oder ist. Weißt, wir sollen Leute mal mit sehen, die Leute schmachten, die Leute leiden, die Leute brauchen Hilfe und vielleicht ist in deiner Nachbarschaft auch jemand, der Hilfe braucht. Verherrliche Gott mit deinem Körper, mit deinem Sein, mit deiner Existenz. Durch deine Talente, durch deine Gaben, durch deine Fähigkeiten, durch dein Geld, durch den Zehnten, hilf das Reich Gottes zu bauen. In der Gemeinde Jesu würde es anders aussehen, wenn alle Christen den Zehnten geben würden. Meine Philosophie all die Jahre war, wenn 10 Leute den Zehnten zahlen, regelmäßig den Zehnten zahlen, dann kann der 11. in die Mission gehen. Verstehst du? Der muss kein Mercedes haben, dann reicht auch vielleicht ein Esel. Aber der kann in die Mission gehen. Wenn 10 Leute den Zehnten zahlen, könnte der 11. in die Mission gehen. Das ist ganz einfach. Aber die Leute machen das nicht. Viele junge Leute, die hängen am Tropf, die würden was für Jesus tun. Deine Anwesenheit verherrlicht den Herrn. Der blinde Bartimäus, das erste Mal, als Jesus nach Jericho kam, war ihn gar nicht interessiert. Er wollte nur Money, 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 Money. Verstehst du? Und dann kommt Jesus das zweite Mal, dann fragt er, was ist da los? Dann haben die Leute gesagt, da ist Jesus, der Jesus kommt vorbei. Der heilt Kranke, der macht das und der macht das. Und dann ein Jahr später kommt wieder so Menschenauflauf. Was ist da los in Jericho? Wo gehen die Leute hin? Und da hat jemand gesagt, Jesus kommt, Jesus der Heiler, der macht Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen. Und der springt hoch. Zweimal habe ich Jesus verpasst. Aber die Leute, die Spuren, dieses Tipp, 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 wo die Leute gehen, das hat ihn imponiert. Da muss was los sein. Und wenn Menschen in die Gemeinde gehen, die Gottesdienste besuchen und so weiter, die Gottesdienste unterstützen, die werden auch andere mitziehen. Das hängt immer von uns ab. Alles, was in uns ist, soll Gott loben. Wir sollen Segensspuren hinterlassen, andere Menschen ermutigen, beflügeln, animieren, anregen, nicht nur aufregen. Anregen. Ja, sie aufbauen, sie zu Helden machen, zu nützlichen Menschen, sie weiterführen im geistlichen Leben, sie befähigen, bestimmte Dinge zu tun. Du kannst. Ich habe heute Nachmittag mit meiner Tochter telefoniert. Ich war irgendwie unterwegs und dann kam ich nicht rechtzeitig nach Hause und es war ein kleines Mädchen. Wir haben geübt mit ihr, wie man Lieder spielt, so ein Betungslieder, ganz, ganz, so kinderleicht. Also sie war vielleicht 10 Jahre alt. Und wir kamen nicht und Telefon zu Händes, wie man heute hat, war das auch gar nicht so der Fall. Und dann war sie in der Gemeinde, hat die Gemeinde aufgeschlossen, Licht angemacht und Heizung aufgedreht. Und dann kamen Leute, ja, zum Gottesdienst, dann hat sie gesagt, du machst die Einleitung, du machst das. Und dann hat sie angefangen, Klavier zu spielen. Und von dem Moment hat sie die Gabe der Anbetung bekommen und konnte Lieder spielen. Aber sie hat so angefangen, ganz klein, es war ein Notbehelf. Und oft gebraucht Gott Notbehelfe, dass er uns einsetzt, gebraucht zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Und er hat gesagt, ich erinnere mich noch ganz gut, ich habe nur das getan, was ich tun konnte. Ich wusste, ihr kommt, du hast versprochen, dass ihr kommt, aber unterwegs irgendwo auf der Autobahn ist es Stau gewesen, wir konnten nicht so schnell kommen, wie wir wollten. Und sie sprang rein. Oft sind wir nur Lückenbüßer. Oft machen wir nur Bagatellzeug, nur einfache Sachen, aber aus diesen einfachen Sachen wird ein Charisma, wird eine Gabe. Fang an, Gott zu dienen, selbst mit deiner Schwachheit, mit gar nichts. Weißt du, so viele Menschen können dann Betung leiten, aber die nehmen kein Instrument in der Hand, obwohl sie Klavier gelernt haben, obwohl sie Geige gelernt haben, obwohl sie Gitarre gelernt haben. Ja, sie haben für den Teufel früher mal gespielt, aber für den Herrn Jesus spielen sie nicht mehr. Schade eigentlich. Du weißt gar nicht, wie reich du bist. Hinterlasse Spuren in deinem Leben. Vererbe deinen Glauben. Vererbe deine Liebe. Vererbe deine Treue. Vererbe dein Beispiel, dass in deinem Beispiel andere folgen. Vererbe deine Geduld, deine Einstellung weiter. Alles, was aus Liebe getan worden ist, egal was. Christ oder nicht Christ, ich stelle es mal in den Raum. Was der Mensch aus Liebe getan hat, das bleibt für die Ewigkeit. Die zweite Meile. Da, wo du mal zugehört hast, wo du mal was gegeben hast, wo du was aus Liebe jemand was beigebracht hast, der Esel kapiert es doch nicht, Menschenskind. Das ist, aber du hast nochmals probiert und nochmals probiert und nochmals probiert und irgendwann war der Durchbruch. Irgendwo, wo du aus Liebe mitgearbeitet hast. Weißt du, alles, was du nicht aus Liebe tust, ist für die Katz. Aber die Liebe ist, was den Unterschied macht. Die Liebe. Und deshalb, wie wird mein Leben wertvoll? Indem du aus Liebe etwas weitergibst, indem du aus Liebe zu jemandem stehst, auch wenn es nicht verdient hat. Und wenn du aus Liebe etwas schenkst, du merkst ganz schnell, wenn ja, dein Geschenk kommt beim anderen an, wenn es vom Herzen ist, aus Liebe. Liebe wirkt sogar über den Tod hinaus. Die Leute erzählen, vor allem, wenn nachher jemand gestorben ist, was der alles aus Liebe für mich getan hat. Die Leute denken, und schon der Gedanke ist eine Perle im Himmel. Liebe, das wird dir im Himmel angerechnet. Liebe ist das, was dein Leben von Gott aus bereichert. Liebe ist, was dir bei Gott die Türen öffnet. Tolstoi erzählt eine Geschichte. Da kommt ein Räuber in den Himmel oder steht vor der Tür des Himmels und Petrus fragt, was kannst du vorweisen? Was hast du Gutes getan in deinem Leben? Der Räuber sagt nichts, sie haben nur die Leute ausgeraubt. Ja, hast du wirklich in deinem Leben als Räuber nichts Gutes getan? Der Räuber sagt, nee, ich kann mich nicht entsinnen. Und dann sagt Petrus, denk an die Zwiebel, dass du der alten Frau da gegeben hast. Was du mal geraubt hattest, jemand gestohlen hattest, aber du hast der alten Frau Zwiebel gegeben. Wegen der Zwiebel lasse ich dich in den Himmel jetzt rein. Nur, du hast etwas Kleines, nur eine Zwiebel, eine Geschichte. Verstehst du, aber etwas Wunderbares Glas Wasser. Ja, nur wegen der Zwiebel lasse ich dich in den Himmel rein. Wir können den Himmel nicht verdienen. Es ist Gnade. Aber Gott hat uns alles gegeben, damit wir das benutzen. Fang an, für die Ewigkeit zu leben. Werde reich in Gott. Und was macht unser Leben reich vor Gott? Liebe empfangen und Liebe geben. Von Gott geliebt werden und Liebe weitergeben. Und du kannst nur das weitergeben, was du von Gott bekommst. Wenn du von Gott keine Liebe bekommst, keine Liebe erfährst, kannst du auch nicht andere lieben, kannst dich anstrengen, so viel du willst. Du verausgabst, brennst aus. Die Liebe macht dein Leben wertvoll. Die Liebe ist das, was drüben im Himmel zählt. Das entspricht seinem Willen. Dein Wille geschehe, Herr, hier auf Erden wie im Himmel. Das ist Liebe. Und du erfüllst das Gebot Gottes, wenn du anfängst zu lieben. Was hat der Herr gesagt? Was ist das größte Gebot? Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus ganzen Gemütskräften lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du diese zwei Gebote erfüllst, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst, dann brauchst du die 10 Gebote nicht mehr. Dann erfüllst du das ganze Gesetz, dann kannst du leben, wie du willst. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, und deine Nächsten wie dich selbst. Gesegnet ist nicht der, der allen Überfluss hat oder der alle Gebote Gottes erfüllt oder materiellen Reichtum hat. Gesegnet ist der, der liebt, der Gott liebt, der sich liebt, der die Mitmenschen liebt, der sogar seine Feinde liebt. Der ist gesegnet. Gott zählt nicht, sondern Gott wiegt, meine Lieben. Gott schaut auf das Herz an. Es ist ein fleischendes Herz, ein liebendes Herz. Liebst du Gott und liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Und die Liebe Gottes macht dich reich. Alles, was du aus Liebe tust, egal was es ist, das sind Werke, die in der Ewigkeit zählen. Die Hungrigen zu speisen, die Durstigen zu tränken, die Nackten zu kleiden, die Fremden zu herbergen, die Gefangenen zu erlösen, die Kranken zu besuchen. Und zwar, weil Gott es mir gezeigt hat. Die Toten zu begraben, das sind Werke der Liebe. Denn die Zweifelnden ermutigen, die Unwissenden belehren, die Sünder zurechtweisen. Das ist Liebe. Werke der Liebe sind einfach den Trauernden beizustehen und sie zu trösten. Und wie viele traurige Menschen sind in unserer Umgebung? Nicht die Schlaraffen und die Faulen. Die müssen selber mal ihre Lektion lernen. Aber es gibt so viele Unschuldige, die Ungerechtigkeit erlitten haben. Ja, wer das tut und treu ist, der sammelt Schätze im Himmel. So wie der Räuber mit der Zwiebel. Das sind Kleinigkeiten. Ein kurzes Lächeln, ein freundlicher Händedruck, ein vergebender Blick, eine zärtliche Umarmung, ein ermunterndes Wort, was die anderen aufmuntert. Ja, ein Spaziergang, gemeinsamer Spaziergang, gehe die zweite Meile. Wenn er sagt, du, ich gehe spazieren, sagt, kann ich mit dir mitgehen? Kann ich dich begleiten? Ein Urlaubsgruß oder ja, etwas, was von Herzen kommt, ein Telefonat, dass du jemanden anrufst aus Liebe. Ach, da gibt es so viel zu tun, wenn wir Christen nur mal anfangen würden. Ein Besuch am Krankenbett. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ja, Herr, wann warst du krank? Ja, ein fantasievolles Geschenk, eine SMS voller Liebe. Einfach die Wärme, die Nähe jemand spenden. Eine Freundschaft. Ja, auch in der Krankheit, auch wenn du von dieser Person nichts hast, ein Treuem in der Not einfach beizustehen jemand. Halleluja. Ein Gebet für jemanden sprechen. Ich bete für dich. Nicht nur versprechen, dass du betest, sondern auch wirklich beten. Ein Wort, das tröstet und befreit. Eine Hand, die einen mal hält. Ja, da denken die Leute, du bist schwul. Verstehst du, wenn jemand die Hand rumlegst und jemand segnest und jemand begrüßt? Liebe und werde reich in Gott. Und das gibt deinem Leben Sinn, macht dein Leben wertvoll. Im Gleichnis vom reichen Kornbauer zeigt der Herr Jesus, was wahrer Reichtum ist. Der sammelt nur alles für sich, für sich, für sich, für sich. War tüchtig, klug und fleißig. Ein strebsamer Mann. Und ja, hat große Opfer gebracht, hat gut gewirtschaftet. Und Jesus sagt, du Narr, du Dummkopf, du Trottel. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du hier alles zusammengehamstert hast? Diese ganze Rekordernte. Er war ein kluger Mann, tüchtiger Landwirt. Aber er hat für seine Seele nicht vorgesorgt. Nur für sich. Und nun, liebe Seele, hast du Korn für viele Jahre oder Ruhe für viele Jahre, aber hat nichts in seine Seele investiert. In der Zeitungsanzeige wäre wahrscheinlich gestanden und wäre geschrieben worden, er wird uns allen stets ein gutes Vorbild sein. Was nützt es, was in der Zeitung drin steht? Was bist du wirklich in den Augen Gottes? Das letzte Gespräch ist ausschlaggebend. Bist du reich in Gott? Gott hat mit dem klugen Bauern gesprochen und er spricht mit dir und mit mir auch heute Abend. Wie ist so mein Leben bestellt? Wird er auch sagen, du Narr. Mal tu das, was du gemacht hast. Das war nichts. Ja, und ich habe eines in meinem Leben lernen müssen, auch das Umsonst-Dienen ist für Gott sehr wichtig. Nicht nur immer, was verdiene ich dabei? Umsonst. Umsonst einfach da sein für Menschen, die in Not sind, die in Schwierigkeiten sind. Nicht Gott, ich danke dir. Ich danke dir für das und das und das und das. Ich hätte Grund auch zu danken für vieles andere mehr. Aber der Sinn des Lebens ist nicht nur danken, sondern für Gott da zu sein. Und für meinen Nächsten. Denn Gott will mich segnen, indem ich andere segne zuerst. Ich bin reich, weil Gott mich reich gemacht hat, weil er mein Vater ist, weil er mir so viel gegeben hat. Das ist, was mein Leben reich macht. Aber das ist nicht alles. Darum, meine Lieben, schreibt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 58, darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr in dem Werk des Herrn zu, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und es ist für mich so wichtig, die Arbeit in dem Herrn, für den Herrn, mit dem Herrn. Manchmal sieht es aus, als du nur für die Mülltonne arbeiten würdest und fragst, was bleibt davon? Was ist von den ganzen Einsätzen am Checkpoint Charlie, an der Berliner Mauer, alles geblieben? Ich weiß nicht, was das ist. Denn wir arbeiten nicht für die Zeit, sondern wir arbeiten für die Ewigkeit. Wir leben nicht für die Zeit, wir leben für die Ewigkeit, ihr Lieben. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Und wenn du einer Seele geholfen hast, du musst nicht der ganzen Welt helfen, dann hast du die Welt gerettet. Eine Welt, ein Leben. Das Leben für Gott in Jesus, das wertet unser Leben auf. Er bewertet unser Leben nach ganz anderen Maßstäben. Noch ganz schnell eine Geschichte, da ist in der Bibel diese Tabea, die ist gestorben. Die war eine Geschäftsfrau, eine fleißige Frau, aber hat so viel Liebeswerke gemacht. Die konnte nähen, sie hat gerne genäht. Und als, ja, da starb sie, und da kommt Petrus vorbei. Eigentlich muss sie froh sein, dass sie nicht so schnell beerdigt wurde. In Israel wird man innerhalb von 24 Stunden beerdigt. Aber da kommt Petrus vorbei. Und alle Leute zeigen, guck mal, das hat die Tabea gemacht, das hat die Tabea gemacht, das hat die Tabea gemacht. Dann sagt der Petrus, ja, da gibt es noch so viele arme Leute, die noch nichts anzuziehen haben. Komm, wo ist die Tabea? Legt sich auf die Tabea drauf und sagt, Tabea, du kannst noch nicht sterben. Und er weckt die Tabea auf. Tabea war reich und sie gebrauchte das, was sie hatte. Und ich sage jetzt auch für uns, gebrauchst du das, was du hast? Wir sollten Bonuspunkte für die Ewigkeit sammeln. Bonuspunkte. Tabea hat war großzügig, hat geholfen. Auch sie starb. Auch gute Menschen sterben. Auch gute Menschen werden krank. Und deshalb, ja, es ist so wichtig, dass wir ihr Lohn folgt ihnen nach, was sie getan hat. Die Bibel sagt, ihre Liebeswerke, nicht der Glaube. Der Glaube wird dir nicht nachfolgen. Vergiss es. Liebe wird nachfolgen. Das ist, was nachfolgen wird. Das sind die Bonuspunkte, die Pluspunkte, die dich begleiten auf dem Weg zur Ewigkeit. Höre nicht auf zu spenden, zu opfern, zu beten, zu dienen, zu missionieren, andere zu ermutigen und so weiter, zu lieben, zu teilen. Sammle Bonuspunkte für die Ewigkeit. Du bist erlöst für einen ganz bestimmten Zweck. Und das ist, dass du deinen Auftrag hier erledigst. Für einen ganz bestimmten Zweck. Jeder Einzelne ist irgendwo gesandt, als Salzkörnlein zu sein, als Lichtstrahl zu sein. Lerne von Abraham. Lerne von Menschen, die Gott gedient haben, die ein Segen waren. Gott hat den Abraham geehrt, als er bereit war, Gott alles zu geben, alles zur Verfügung zu stellen. Auch den Isaac, den er ganz besonders lieb hat. Opfere mir deinen Sohn, den du lieb hast. Weißt du, er war bereit, alles Gott zu geben. Und das wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich könnte jetzt eine Predigt über Abraham halten, aber das mache ich nächstes Mal. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir eigentlich auf dich ganz allein gestellt sind. Niemand interessiert sich für mich, für uns Menschen, aber ich bin für dich wichtig, lieber Vater im Himmel. Du hast mich geliebt, du hast uns geliebt vor Grundlegung der Welt, noch ehe ein Würmchen da war, ein Regentropfen da war. Du hast mich gewollt, du hast uns gewollt, lieber Heil, und ich danke dir dafür. Für mich hast du Jesus gegeben, für mich bin ich wichtig und für dich bin ich einmalig, was Besonderes. Ich danke dir dafür, dass du gerade mich erwählt hast und viele meiner Geschwister und Freunde, die auch heute haben diese Predigt hören. Halleluja. Und ich weiß eines, auch wenn ich nicht viel getan habe, aber ich weiß eines, ich war unnützer Knecht, ich tat, was mir befohlen war. Lieber Heiland, danke, dass ich das tun darf, was mir befohlen wurde. Auch ich verlasse mich auf dich, Herr. Ich habe dir meine Zeit geopfert, meine Jugend geopfert, meine Kraft geopfert und so weiter. Und ich verlasse mich auf dich jetzt, dass du mich entlohnst, würdig entlohnst. Und du sagst, ich werde nicht lumpen lassen. Dein bin ich und dein will ich bleiben. Mein Leben lang in deiner Hand soll ich eingraviert sein, eingezeichnet sein. Niemand darf und kann mich aus deiner Hand reißen. Und das ist, was mein Leben so wertvoll macht. Und das ist, was mich so stark macht, lieber Heiland. Hilf, dass auch meine Hörer, wo sie auch jetzt sind im Augenblick, ja, dass sie diese Heilsgewissheit haben. Ich bin erlöst. Oh, ich bin erlöst durch die Gnade Gottes. Und die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht, wenn die Nacht vorbei ist, wenn der Kampf vorbei ist, wenn die Zeit vorbei ist, die Gott lieben. Halleluja, ich segne jetzt alle, die vom Hause Gottes sind und die dich lieben, Herr Jesus Christus. Und die sind wertvoll in deinen Augen. Und dein Wort sagt, sogar ihr Tod ist wertvoll in deinen Augen, lieber Heiland. Danke dir dafür, auch für die, die gelebt haben und die heimgegangen sind. Ich segne alle, die auch irgendwo traurig sind. Begegne ihnen, wo sie auch heute Abend sind oder in dem Augenblick, wo sie jetzt diese Predigt hören und gehört haben. Amen.